Ingo.
Lars. Stefan.
Du bist Heilerziehungspfleger.
Jo.
Im zweiten Bildungsweg, sagt man das so?
Kann man so sagen, ja.
Genau. Willst du dich mal kurz vorstellen, Ingo? Du bist...
Ich bin Ingo, bin 41 Jahre alt. Meine erste Ausbildung habe ich noch bei Bayer Dormagen zum Chemikanten gemacht. Hatte dann nach der Ausbildung auch meinen Zivildienst schon im Bereich Heilerziehungspflege gemacht in Köln, in der Gemeinde Zingwerkstatt, größte Werkstatt damals in Köln. Und ja, ich fand es halt immer ein spannendes und interessantes Thema. Das Jahr hat mich auch nie losgelassen so. Und dann habe ich meine Frau in Berlin kennengelernt, bin dann halt nach Berlin 2002, also Ende 2002 und habe dort bei Bausch und Lomb auch meinen Meister in Pharmazie noch gemacht. Habe da 8 Jahre lang halt als Pharmaziemeister gearbeitet in der Herstellung und irgendwann konnte ich nicht mehr und wollte halt auch nicht mehr und da war halt dann der Gedanke halt, was mache ich? Ich möchte was Neues machen, ich möchte nicht mehr in der Industrie arbeiten, was mache ich? Und wie gesagt, der Heilerziehungspfleger damals im Zivildienst hat mich ja nie losgelassen. Ja, und dann habe ich das mit meiner Frau so ein bisschen abgesprochen, weil hier im Johannesstift halt Privatschule, Selbstfinanzierung. Ja, und sie fand die Idee halt auch gut und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe 3 Jahre die Heilerziehungspflegeausbildung hier gemacht.
Also im Zivildienst hast du schon gedacht, das wäre vielleicht die Richtung, in die ich gerne gehen möchte, aber was hat dich dann davon abgehalten?
Das war das Verrückte. Also ich bin in einem kleinen Dorf bei Köln aufgewachsen, also Köln-Worring. Und ja, Bayern, ein Riesenunternehmen, Familie, Sicherheit und so mit Haus und bla. Also wie man das so kennt, wenn man in so einem Dorf groß geworden ist. Mein Vater hat bei Bayer gearbeitet, mein Onkel hat bei Bayer gearbeitet. Der Junge muss da auch hin. Ja, Flausen im Kopf, damals schon mit Bands und so, wo man sich gar nicht so den großen Kopf gemacht hat wie heute. Also
Hauptsache die Kohle rein und dann...
Kohle muss rein, zu Hause ausziehen. Das war damals so der Gedankengang halt. Wie gesagt, Bundeswehr kam für mich damals sowieso nicht in den Sinn. Die Ausbildung war durch nach 3,5 Jahren. Und ja, dann kam plötzlich das Bundesamt auf mich zu und ich dachte, oh, jetzt musst du dich mal schlau machen, weil zur Bundeswehr gehst du halt nicht. Und befreundeter Sänger von einer anderen Band, der sagte so, wie du halt drauf bist und tickst, der war gerade mit dem Zivildienst fertig in der Werkstatt, der sagte, stell dich doch da mal vor. Und dann habe ich da 2 Tage hospitiert damals und fand es halt ziemlich cool, war dann halt im Förderbereich. Und genau, dann wurde ich halt gefragt, da konnte man das in Köln damals schon berufsbegleitend machen, den Heilerziehungspfleger. Aber also ich wurde halt auch gefragt dort von der Werkstatt, ob ich das jetzt nicht als zweite Ausbildung machen möchte, den Heilerziehungspfleger berufsbegleitend. Und ich wollte einfach nur zu Hause ausziehen, wie man halt so mit 19, 20 ist. Ne? Ich dachte, boah, ne, jetzt nochmal 3 Jahre eine Ausbildung machen. Ich hab doch meine Ausbildung, hab gerade mal 2 Jahre gearbeitet.
Da war eine schulische Ausbildung dann, ne? Wo doch dann keine Kohle kriegst.
Ne? Nee, das wäre berufsbegleitend gewesen. Also im Prinzip genauso, was sie jetzt hier in der Schule auch machen. Aber für mich kam das in dem Moment, ich wollte halt einfach zu Hause raus, also für mich kam es halt persönlich zu dem Zeitpunkt halt nicht in Frage.
Also es waren gar nicht die Inhalte, sondern es waren die Umstände.
Genau, wie gesagt, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss zu Hause raus. Elternhaus auch nicht so doll. Also wo ich dann halt, ja, den Weg dann halt nicht eingeschlagen bin. Aber wer weiß, wie es dann auch alles gekommen wäre. Meine Frau kam damals aus demselben Beruf, hat bei Schering gearbeitet, was jetzt auch Bayer ist. Also es war halt total verrückt eigentlich. Mhm. Und wer weiß, ob man sich, also wie das Leben halt verlaufen ist, wenn ich es jetzt logischerweise damals in Heptan halt gemacht hätte.
Mhm. Finde ich super, weil du eigentlich 2 Berufe miteinander vergleichen kannst. Heilerziehungspfleger und
Industrie, ja.
Industrie. Was ist bei dem einen besser und was ist bei dem anderen schlechter? Oder kannst du das irgendwie, kann man das gar nicht vergleichen?
So vergleichen kann man nicht. Klar, als Meister, man fängt an mit einem Ausbilderschein, ob man überhaupt fähig ist, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also man macht 3 Monate einen Ausbilderschein. Ob man jetzt Azubis halt ausbilden dürfte, wenn man den nicht besteht, ist auch der Meister im Prinzip durch. Dann braucht man jetzt gar nicht mit der Meisterschule anfangen. Ja, aber sonst, ich meine, wir haben Medikamente hergestellt. Ja, dann hast du halt eine Rezeptur und stellst halt Medikamente her.
Keine Menschen drumherum, die dir irgendwie ihre Befindlichkeiten jeden Tag irgendwie vorhalten, sondern hast einen ganz klaren Plan, so wird es gemacht, darfst du eh nicht von abweichen von der Regel. Ganz anders wahrscheinlich, als es jetzt in deinem Berufsalter
ist. Ja, alle 2 Minuten passiert irgendwas Neues und irgendwas anderes Verrücktes. Ja, und
du ständig abweichst. Ne?
Genau, man kann's
halt. Denkst du, da muss man der Typ dafür sein oder kann man beides irgendwie lernen?
Also ich glaube, ich bin der Typ dafür. Also klar, in der Industrie, das hat mir auch Spaß gemacht, weil es waren halt coole Betriebe, wo ich halt gearbeitet habe. Aber wie gesagt, vergleichen kann man es nicht. Und ich bin halt auch, ich bin so ein Bauchmensch halt auch. Und irgendwann ging es halt nicht mehr, weil es nur eine Kopfsache war. Ja, ich hatte damals einen Burnout 2010, ich war ein Dreivierteljahr in psychologischer Behandlung, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, weil das waren halt auch Arbeitszeiten. Ich habe mein normales Tagesgeschäft machen müssen von 8 Stunden, sprich, weiß ich nicht, Gel herstellen, Augensalben herstellen, irgendwas. Und danach saß ich noch 2-3 Stunden im Büro und habe meine Meistertätigkeit ausgeübt. Mhm. Ja, das ging dann halt um das 6 Tage die Woche. Mhm. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Die Kollegen nervten irgendwann nur oder Vorgesetzte, die einem vor die Nase gedrückt wurden, wo man gesagt hat, der Herr im Himmel, der hat wirklich keine Ahnung von was er hier redet. Ja, ein Manager von Weleda, der Möppe herstellt, der will mir jetzt erzählen, wie ich Augengele herstelle. Also macht da alles keinen Sinn. Und dann habe ich das ja 8 Jahre gemacht. 5 Jahre dann halt auch direkt als Abteilungsmeister halt stellvertretend. Mhm. Und Freunde sagten schon zu mir nach einem Jahr, bist du irre? Du bist doch fertig mit der Welt. Ja, das geht doch gar nicht mehr. Du musst das anders machen. Ich habe es halt durchgezogen, weil ich gedacht habe, vielleicht ändert sich mal irgendwas. Ich bin so ein positiver Mensch. Ich habe immer gesagt, es wird schon alles besser. Ja. Wurde es aber nicht.
Und wie lange bist du jetzt Highlightingspfleger?
Seit 2014.
Und 3 Jahre Ausbildung davor. Also beschäftigt sich jetzt seit 2010
im Prinzip damit. Also 2010 bin ich halt ausgeschieden aus der Firma halt mit Krankschrift halt. Und war dann halt auch in der Reha-Klinik und so. Und dann war ich dann Anfang, jetzt muss ich echt lügen, 2011, war hier ein Tag der offenen Tür. Und da habe ich gedacht, Moment, ich bin ja eh krank geschrieben, gehst du mal zum Tag der offenen Tür. Mhm. Und da war es damals auch total witzig, weil Rubino und Silvika waren da noch in der Ausbildung selbst als zum HEP und hatten da halt auch so ein bisschen den Tag der offenen Tür so angeleitet halt. Mhm. Du konntest mit denen sprechen, mit den Dozenten sprechen, wie das überhaupt abläuft und was für Themengebiete es gibt in der Ausbildung. Und wie ich es euch gerade so ein bisschen erzählt habe, wie mein Werdegang so ist, fanden die es halt total abgefahren. Ich war da ja auch schon 31, ja, 32. Und die fanden es halt auch total verrückt, dass ich mich halt immer noch an die Zeit aus Köln von 1999, 2000 halt so erinnern kann und jahrelang noch Kontakt zu den Leuten da hatte, also zu den Gruppenleitern und so. Mhm. Und ja, die haben mir dann an dem Abend, also da meinten die Dozenten und die Schulleitung, wo ich gar nicht wusste, dass es die Schulleiterin war. Das waren für mich Dozenten, die haben einen Vortrag gehalten und hast ein bisschen mit denen gequatscht. Da waren so Infostände und so. Mhm. Und weil die sozialen Fachschulen haben sich ja komplett vorgestellt. Also das sind auch Erzieher, Altenpfleger. Und dann meinte halt eine Dozentin halt, die sagte, ja, wenn sie heute Abend noch eine Stunde Zeit haben, wenn der Tag da auf der Tür durch ist, dann quatschen wir nochmal. Dann saßen wir da noch eine Stunde, ich habe so erzählt für euch gerade. Und dann haben sie mir den Vertrag für die Schule, weil die nehmen ja irgendwie in Jahren, wo also maximal 25 Leute waren es bei uns damals. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, da brauche ich gar nicht mehr überlegen. Dann habe ich an dem Abend da unterschrieben. Ja. Ein halbes Jahr später ging es dann los.
Aber warum HEP und nicht, ich weiß nicht, Altenpfleger oder Erzieher oder so?
Also ich bin auch so ein Pflegefreak, ja. Ich liebe Pflege. Also ich glaube, ich würde auch perfekt so in die Altenpflege passen, weil ich habe auch.
Glaube ich auch, wenn man dich so sieht, so die Omas und so, die hätten bestimmt ihren Spaß dran, wenn du vorbeikommst.
Ja, und wie gesagt, ich war damals in Köln in dieser Werkstatt. Großer Werkstattbereich halt, viel für Ford, weil Hauptfordwerk ist ja in Köln-Niel, direkt am Hafen. Das war nicht meins. Ja, also ich habe da Schrauben gezählt für Ikea. Mhm. Mit den Leuten, die dort gearbeitet haben. Ja. Und ich habe nach 2 Wochen dann halt damals gesagt, okay, mein einzigster Job ist, den ich habe, jede 20. Tüte zu kontrollieren, ob da 30 Schrauben drin sind oder sowas. Mhm. Wurde dann halt gewogen. Ne. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich möchte mit den Leuten arbeiten, ich möchte irgendwas machen. Dann haben sie gesagt, okay, dann haben wir noch einen Förderbereich für Menschen mit schwerst mehrfacher Behinderung. Und dann war ich da halt im Förderbereich. Und es war halt auch verrückt, was wir in dem Jahr selber auch mit anderen Zivis halt so erreicht haben. Mhm. Ja, also 2 ältere Damen, die kurz vorm Rentenalter waren in dieser Fördergruppe, ich werde es ja nie vergessen. Die wurden dann von manchen Gruppenleitern damit beschäftigt, haben sie denen halt die Lego-Kiste vor die Nase gestellt. Und dann waren, wie gesagt, sag ich mal, Kollegen da halt, wo ich gedacht habe, also irgendwie, wenn ich jetzt kurz vom Rentenalter wäre, mir stellt einer eine Kiste Lego dahin, würde ich fragen, hakt's irgendwie? Wenn, dann entscheide ich ja selber. Wenn ich 60 bin, OP, und hab Bock auf Lego, dann kann ich ja immer noch mit Lego bauen. Ja? Und das waren halt so Sachen, deswegen werde ich ein Beispiel nie vergessen. Ich habe dann immer beobachtet und ausprobiert, was so, und eine der Damen, die war bei Frühstück, wurde auf der Gruppe gemacht, und einmal in der Woche wurde halt, haben alle 3 Gruppen zusammen Mittagessen gekocht, sonst gab es halt eine Kantine. Und weiß ich nicht, man hat da Kartoffeln geschält, irgendwas. Und sie war immer total scharf darauf. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen. Sie hat dann immer halt, Lego war ja völlig uninteressant, stand halt auf dem Tisch. Ja, ja, und irgendwann war es halt so, dass wir die Dame dann halt, also involviert haben in diese Mittagsgeschichten-Vorbereitung. Ja, und dann kam halt irgendwann raus durch Verwandte, so Biografiearbeit, dass sie halt auch komplett als ihre Mama noch gelebt hat, also bis zum Tod der Mama hat sie halt zu Hause gelebt halt mit der geistigen Beeinträchtigung und sie hat immer bei den Hauswirtschaftstätigkeiten geholfen, ob es Betten machen war, putzen, kochen halt, ja. Und irgendwann, also das war kurz bevor ich zu Ende war, also bis der Zivildienst zu Ende war, hat die Frau da in der Kantine dann im Prinzip gearbeitet und hat dann halt, weil sie die Zwiebeln geschnitten, Kartoffeln geschnitten, sie ist komplett aufgeblüht. Logischerweise, wenn die da, weißt du, nicht 5 Jahre lang die Lego-Kiste vor die Nase gestellt
kriegt. Jeden Tag die gleiche wahrscheinlich, ne? Ja. Eigentlich ist das so ein wichtiger Aspekt, was so Heps, also einer der wichtigen Aspekte, was die machen, beobachten und so überlegen, wie man Leute mit einbeziehen kann, ne? Wie du schon gesagt hast, jetzt mit Biografiearbeit und mal quatschen mit anderen Leuten, ja, was hat denn die Person gerne gemacht oder so, um dann zu gucken, wo man noch so, naja,
wo kann ich anknüpfen?
Anknüpfen, wo ich was Sinnvolles machen kann, ne? Eine sinnvolle Tätigkeit für jemanden zu finden, das ist ja so in der großen Aufgaben von Heilerziehungspflegern. Ne? Mhm. Was macht denn noch so ein Hep aus? Also,
ich wollte dich gerade fragen, wenn du auf eine Party gehst, dann Leute fragen, was du machst und du sagst, ich bin Hep. Wissen die dann immer, was los ist?
Nee. Oder wie? Selbst die kleine Tochter von unserem Gitarristen am Wochenende bei der Probe fragte halt uns alle, sie war lange nicht mehr im Proberaum, die ist 10, glaube ich, und sie fragte dann halt, was wer beruflich macht. Ja. Einer ist Schlosser, der andere ist Informatiker und ich bin Heilerziehungspfleger. Was ist denn das? Also, ist lustig, wenn so eine 10-Jährige so Berlin hat. Ne? Und dann habe ich halt auch erklärt, dass ich halt Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, egal ob geistig, körperlich, ich bin Assistenzgeber und unterstütze halt in der Lebensbewältigung. Ja, und das, ich habe dann so ein paar Beispiele halt genannt. Mhm. Das hat die Kleine halt auch verstanden. Genau, also ich sage immer, ich bin Assistenzgeber, egal in welcher Art und Weise. Und deswegen war die Ausbildung halt auch, wie du gerade sagtest, mit Beobachtung, so fing es ja eigentlich an. Also es waren ja erstmal die großen Themen. Was ist Behinderung? Ob es jetzt medizinisch erklärt ist oder psychologisch? Ja, oder ich werde ja auch behindert oder jeder. Wenn der Bus von der BVG streikt, dann werde ich in dem Moment behindert, ich komme zu spät zum Arzt oder sonst
was. Oder brennt wie heute Morgen.
Ach, da stand jetzt aber schon wieder eine Kiste.
Also, ja, der stand heute Morgen da.
Achso, okay.
Ja. Wie fand die das? Ist sie jetzt verstanden und fand sie das irgendwie...
Sie meint, oh, das ist ja cool. Ja. Also, weil sie ist halt auch in der Integrationskita halt und das sind halt auch Kinder, die eine Beeinträchtigung in irgendeiner Art und Weise haben. Mhm. Und ihre Mama ist selber halt auch Erzieherin, deswegen war es für sie jetzt mehr greifbar, wenn du halt so ein bisschen mit im Thema bist vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Und was du gerade sagst, beobachten, das waren ja so erstmal die Kernthemen, was du in der HEP-Ausbildung dann halt gemacht hast. Was in der Ausbildung halt immer total toll war, also es war ja wirklich die ganzen 3 Jahre immer dieser Theorie- und Praxisbezug. Das macht ja immer alles einen Sinn, also das ein Thema knüpfte ins andere, ja, wie Beobachtung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, all so eine Geschichten. Und darauf bauten dann halt auch immer, waren halt auch die Praktika, also diese praktischen, also die Praktika halt im Prinzip, wo du halt das, was du gerade theoretisch erlernt hast in 3-4 Monaten in der Schule, dann kam halt ein Praktikum, wo du halt auch einen 12-seitigen Bericht schreiben musst, wo du aber auf dieses Thema aufbaust.
Das finde ich eigentlich super spannend, immer, dass man, wenn man andere unterstützen möchte und rausfinden möchte, was mit denen los ist, dass dann ein großer Teil auch Selbstwahrnehmung dazugehört. Und sich selbst kennen, um zu wissen, wie man eigentlich auch auf andere wirkt. Hat sich das bei dir in der Ausbildung irgendwie verändert? Hat sich auch deine Selbstwahrnehmung verändert?
Also ich finde es immer noch schwierig, das zu sagen. Also ein Beispiel, was jetzt Fremd- und Selbstwahrnehmung bei mir persönlich angeht, in der ganzen Ausbildung hält man sehr viele Vorträge zu spezifischen Fachthemen. Genau wie jetzt, mir ist es ziemlich warm. Ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, ja? Wenn man dann vor der Klasse steht und irgendeinen Vortrag hält über irgendein Thema, keine Ahnung. Ich habe bei jedem Vortrag, ich hatte immer Ersatz-T-Shirts in der Tasche, ich war immer klitschnass danach, egal ob es 10 Minuten ging oder eine halbe Stunde, ich war fertig mit der Welt, bin auf Toilette mich umziehen gegangen. 3 Jahre lang oder heute noch, selbst hier bei Navis arbeiten ja Leute auch, also wo wir halt zusammen die Ausbildung gemacht haben, die haben immer gesagt, Ingo, wenn du da vorne stehst, du redest, als wäre es das Schönste für dich auf der Welt, weil dir merkt man diese Aufregung oder dir merkt man es nicht an. Ich habe es gehasst. Also was heißt gehasst? Ich
meine,
es gehörte dazu. Ja, das war halt, ich war mega nervös obwohl ich immer frei sprechen konnte. Ich habe 1000 Karteikarten gehabt, die waren mein Anker, den hatte ich in der Hand, aber ich habe nie drauf geschaut. Ja? Und klar, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, was einem auch Spaß macht oder wo man halt Lust zu hat, ja, dann ist es vielleicht anders. Aber wie gesagt, das ist halt diese Fremd- und Selbstwahrnehmung. Also bei mir, ich finde es immer noch schwierig für mich selbst. Ja.
Hat es was mit deiner Selbstreflexion gemacht? Man muss ja wahrscheinlich viel sich selber auch hinterfragen oder so eine Ausbildung. War das so ein Thema bei euch, dass man sich so, ja, nochmal ein bisschen Feedback kriegt oder sich spiegelt oder so im Unterricht?
Klar reflektiert man sich. Was bei irgendeinem Thema, was ist jetzt gerade schiefgelaufen? Was hat man selber? Wo war jetzt selbst der Fehler? Wie reagiert das Gegenüber auf, was man sagt, wie man, ja, Gestik, Mimik, so eine Geschichten halt.
Aber lernt man das in der Ausbildung, dass ich lerne, wie ich mich selber reflektiere? Oder ist ja, das, weil du schon so mitgebracht hast? Weil es ist ja so ein großes Thema, gerade hier in der Arbeit mit Menschen zusammen, ne? Dass ich wirklich reflektiert sein muss, um zu wissen, wie du schon vorhin gesagt hast, wie wirklich auf andere. Mhm. Ich glaube, wenn ich das nicht kann, dann bin ich vielleicht jemand, der oft mit anderen Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, auch zusammenstoße dann sozusagen.
Ich war ja nun schon 10 Jahre im Berufsleben drin. Das ist vielleicht auch noch was anderes. Ein Reife-Ding irgendwie.
No, weiß ich nicht, ob das was mit Reife zu tun hat.
Doch, denke ich schon.
Ja.
Denkst du doch, dein Beruf hat sich auch dein Sozialleben ein bisschen verändert? Gehst du auch mit Menschen jetzt außerhalb vom beruflichen Kontext nochmal anders um? Oder guckst dir die anders an? Weiß ich nicht, Familie, Freunde, Band oder so? Oder
ja. Kennst du das? Ja, ja, also das... Man nimmt anders wahr irgendwie, glaube ich. Also man hat auch durch den Beruf selber ganz, ganz andere Eindrücke. Also was man vorher nicht hatte. Man hatte vorher in der Industrie seine 6, 7 Kollegen da. Mhm. Jeder hat seinen Schuh gemacht und ist dann irgendwann nach Hause gegangen. Mhm. Und das sind ja ganz andere Einflüsse, die täglich, minütlich, stündlich auf einen einwirken irgendwie. Und dann, selbst wenn es nur, wie gesagt, Gestik und Mimik ist. Ich glaube, irgendwie auch emotionaler geworden bin. Und
was heißt das genau?
Ich kann, glaube ich, zum Beispiel Traurigkeit oder sowas, vielleicht nehme ich es anders wahr, wenn man jetzt schon längere Zeit lang in dem Beruf ist wie vorher.
Das heißt, du merkst das eher, wenn jemand traurig ist oder du merkst, wenn du traurig bist?
Beides, würde ich fast sagen. Mhm. Aber man beobachtet halt auch wieder bei Beobachtung halt anders. Ja. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Herr F., man sieht schon am Gangbild, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann bei jedem zweiten Schritt, weiß ich nicht, der Gesichtsausdruck sich verändert, wo man dann halt sagt, okay, da sind auf jeden Fall irgendwie Schmerzen im Spiel. Wie kriege ich es aber jetzt raus, dass derjenige, welche mir irgendwie mitteilen kann, ob er Schmerzen hat?
Wenn du so Gefühle wie Traurigkeit irgendwie merkst bei jemand anderem, gehst du dann anders drauf ein? Versuchst du rauszufinden, woher das kommt, oder lässt du es erstmal so als Gefühl stehen? Ich glaube, man kann das halt schon viel beeinflussen, aber es gibt sicher auch Grenzen von Dingen, die man irgendwie gestalten kann oder beeinflussen kann.
Ich bin halt ein neugieriger Mensch und manchmal ist es vielleicht auch, also ich frage halt auch gerne nach. Ja? Also wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder wo man sagt, derjenige, welche ist heute anders als sonst. Also ich habe jetzt keine Angst davor, jemanden auf irgendwas anzusprechen. Ja, also ich bin halt direkt offen und das auch, und authentisch halt. Ja, und wenn ich jetzt sehe, da sieht jemand traurig aus, sage ich mal, dann frage ich halt auch nach. Wie geht's dir heute? Ist alles in Ordnung? Ja, ganz normale so soziale Gesprächsführung halt irgendwie, weiß nicht. Ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch, von daher habe ich dann manchmal aber auch selbst Probleme damit, ne? Weil dieses in sich reinfressen kenne ich halt auch von mir.
So. Sich reinfressen, dieses mit dem Abgrenzen, ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiges Thema in deinem Job, oder? Dass man sich alles so an sich ranlässt, dass man schon irgendwie, klar, eine Nähe aufbaut zu bestimmten Themen, aber sich dennoch wieder, naja, auch abgrenzen muss dann.
Muss man. Aber ich bin halt dann auch jemand, also ich... Wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin, sage ich mal, dann reflektiere ich auch noch immer so eine Sachen und weiß ich nicht, man sagt ja dann, man baut irgendwie vielleicht auch eine Mauer um sich rum, dass man nicht alles an sich ranlässt. Da arbeite ich noch dran.
Deine Mauer ist noch sehr tief oder sehr klein oder wie?
Glaube ich ja, aber das kommt auch aufs Klientel an. Also ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich nicht in einer Psychiatrie oder so arbeiten, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht ausprobiert, ja. Ich kenne auch nur Erfahrungsberichte von anderen. Und also ich könnte zum Beispiel, weiß ich nicht, wie ich mit Eskalation oder Gewalt umgehen würde. Also weiß ich nicht. Hatte ich selber. Also ich hatte eine Situation, ich habe ein Jahr in einer Kunstwerkstatt am Westhafen gearbeitet. Und da habe ich mich dann auch ein paar Wochen rausgenommen, weil da ging es gar nicht. Also da war halt ein junger Mann, Autist. Und der war halt doch recht gewaltbereit, das wussten wir aber nicht. Es gab von der Biografie, war nie irgendwas erwähnt. Und er hat mich dann wirklich einmal geschlagen und beim anderen Mal, da habe ich gerade mit Leuten, die waren halt irgendwelche Bretter am Sägen und habe das einfach nur beaufsichtigt, dass die Finger dranbleiben, ja. Und so ein bisschen unterstützt. Und ich habe ihn gar nicht in diesen Raum reinkommen sehen und er packte mich, also er hatte wirklich Kraft, ja. Und warf mich förmlich in so ein Materialregal und dann brach das Regal über mir zusammen und ich lag da drunter und habe gedacht, puh, jetzt muss ich mal nach Hause gehen. Und das war also das für mich zum Beispiel ein schwieriges Thema.
Ja, ganz schöner Schock dann.
Ja, überhaupt, du rechnest ja damit überhaupt nicht. Und
lernt man so in der Ausbildung, wie gehe ich mit sowas um, mit Gewalt?
Und, ja, so theoretisch, aber das ist, ich glaube, sowas kannst du nicht vergleichen, wie wenn du es selbst erfährst. Also,
kannst du das, was du in der Ausbildung gelernt hast, gut im Alltag umsetzen? Oder sind das so zwei verschiedene Welten, das Theoretische, wie es idealerweise ist und wie es dann tatsächlich im Alltag ist?
Tja, im Alltag, glaube ich, sind so die äußeren Umstände, ne? Immer so ein bisschen hinderlich. Wenn man jetzt sagt, gerade auch so, wenn man so eine Personalgeschichten sieht, ne? Weiß nicht, bist du allein auf der Gruppe oder? Man würde gerne mehr machen, glaube ich. Also, wenn man das alles umsetzen könnte, was man so gelernt hätte, dann. Also, ich merke es ja für mich selbst in der Ausbildung, in diesen ganzen Praktikas, die man halt macht, freut sich jede Einrichtung, also wo ich halt auch, oh, der Praktikant kann was mit den Leuten machen, ne? Wunderbar. Und da konnte man halt auch super das zu dem Erlernte halt, aber was für den Praktikumsbericht halt wichtig ist, halt auch großartig umsetzen. Wie zum Beispiel Beobachtung, dann war es im ersten Praktikum, wurde gerade mit einem Bewohner Wegetraining gestartet. Und da war es natürlich optimal, ich als Praktikant mach das Wegetraining mit. Ja, großartige Erfahrung halt. Mhm. Und ist natürlich dann im Beruf selber ja halt nochmal anders irgendwie.
Du organisierst jetzt eher so, wenn wirklich mal dann zu dir der Praktikant kommt, dass der halt weiß, was er zu machen hat dann, oder?
Ja.
Warum war das so eine großartige Erfahrung, dieses Wegetraining?
Es sind auch sehr viele lustige Sachen halt auch passiert. Also das ist ja nicht nur, man macht stur sein Ding oder was man theoretisch gelernt hat. Der junge Mann wohnt auch hier auf dem Stift, wollte unbedingt selbstständiger werden und kannte aber nur einen Weg im Prinzip bis zur Kirche und zu seiner Wohnung. Wir haben dann halt das Wegetraining gestartet und er wollte halt einkaufen. Und da gab es hier hinten noch im Wald diesen Kaisers, Kautzustraße, irgendwie, den gibt es ja nicht mehr. So, und er wollte unbedingt den Weg dahin lernen. Und eine witzige Situation zum Beispiel war, er war, oder ist Tetraspastiker, so E-Rolli, und kommt halt gut damit zurecht. Und wir fahren halt auf diesem Radweg Richtung Kautzestraße und hinter uns kommt eine Fahrradfahrerin, die haben aber nicht gehört, die hat dann irgendwann geklingelt und hat sich so dermaßen erschrocken. Die Spastik schießt halt ein und er fährt komplett in den Wald. Also der Joystick und ich habe dann nur noch gesehen, Erde und Efeu fliegen, ja, und er fuhr immer weiter. Und ich schreie, ich wusste in dem Moment ja selber nicht, oh Gott, wie gehe ich mit der Situation jetzt um, weil er fuhr ja immer weiter. Also ich hinterher in den Wald. Irgendwann ließ die Spastik halt nach und hat sich aber zu dem Zeitpunkt schon komplett mit dem Rollstuhl in den Waldboden eingegraben. Ja, also dieser, weiß ich nicht, 600-Kilo-Panzer, der stand jetzt nun mal da im Wald und es ging nicht mehr vor und nicht zurück. Und ich weiß nicht, dann macht man halt irgendwelche Faxen, kognitiv super fit, der junge Mann, und so nach dem Motto, jetzt kann man alle ADAC holen und abschleppen und sowas. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion dauerte, eine Stunde, keine Ahnung, bis ich den Rollstuhl irgendwie befreit hatte aus diesem Wald. Wir sahen alle beide aus wie die Sau. Ja, es hat so geregnet, es war alles voller Schlamm, der Rollstuhl. Ich. So lustige Geschichten halt, also so aus diesen Praktikas, ja. Oder eine Situation war auch, also es klappte echt gut, mit diesem Wegetraining. Zweiter Schritt war dann Altstadt Spandau zu Saturn in die Arkaden. Wunderbar. Sonniger Tag, 30 Grad. Wunderbar. Wir steigen am Rathaus Spandau aus. Und ich sag zu ihm noch, an der Kreuzung Rathaus Spandau, fahr besser mit dem Rollstuhl am Radweg runter und nicht über diese blöde Bordsteinkante. Mhm. Wie es so ist. Junge Frau, leicht bekleidet, keine Ahnung, es hat ihn überhaupt nicht interessiert, diese Bordsteinkante oder der Fahrradweg, er fuhr mir einfach davon, wirklich mit Vollgas irgendwie an dieser Bordsteinkante runter, er schlug auf der Straße auf und das ganze Bedienteil flog über die Kreuzung.
Weil er mit dem Rolli umgekippt ist, oder?
Nee, da muss irgendwas schon locker gewesen sein an diesem Bedienteil, Joystick, so. Knöpfe, alles weg. So, 16 Uhr, Rathaus Spandau, Feierabendverkehr, taram, tada. Und dann stand er wirklich mit dem Rollstuhl und ich denke, jetzt musst du erstmal dem Verkehr sagen, hier ist jetzt nichts mehr mit weiterfahren. Ja. Und dann habe ich die Einzelteile eingesammelt, das irgendwie wieder zusammengebaut und habe dann nur gesagt, jetzt fahre ich mit, weil wer weiß, was als nächstes passiert. Doof eigentlich, wo ich sage mal kurz, deine Selbstbestimmung. Und dann sind wir dann halt in die Arkaden zu MacPaper mit Tesafilm das ganze Ding repariert. Also nur so als einsam Beispiel. Ja.
Man hat eigentlich viele Berufe in einem, oder? Je nachdem, was passiert. Bei einem Mal bist du ein bisschen Abschleppdienst, bei einem Mal bist du Mechaniker.
Verkehrspolizist.
Ja, also viele schöne Sachen passiert und wie gesagt, die Ausbildung ist halt. Und gerade, weil man auch in vielen Bereichen halt arbeiten kann. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ, ich bin zwar verheiratet, aber meine Frau hat eine Tochter, aber ich selber wollte nie Kinder oder kann mit Kindern halt nicht. War nie meins. Ja. Und, aber trotzdem kann man in Integrationskitas arbeiten. Man muss sich dafür den Erzieher machen. Ja. Oder ob man jetzt mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen arbeitet. Das ist halt auch ein breites Spektrum, was man halt als Hepp halt.
Und die Chancen sind ja so gut wie nie, oder? Was zu finden für ein paar Letzungspflege.
Wie meinst du das?
Naja, also es gibt unglaublich viele Stellen, Ausschreibungen.
Das stimmt.
Es gibt unglaublich viele Orte oder Kitas oder Institutionen, die nach Fachkräften oder Heilerziehungspflegern suchen.
Genau. Ja. Aber irgendwie, vielleicht weil das Berufsbild nicht so bekannt ist?
Bereust du es, dass du umgestiegen bist?
Oh Gott, niemals. Für mich ist es jeder Tag. Ja.
Wenn jemand überlegt, das zu machen, was würdest du dem sagen, was er mitbringen soll?
Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Empathie. Mhm. Vielleicht also Ruhe, Gelassenheit, Freude, auch ein gesundes Weltbild und Selbstbild.
Gibt es irgendein Erlebnis, wo du denkst, das war so das Schönste meiner bisherigen Laufbahn als Heilerziehungspflege?
Ach, da gibt es viele. Wie gesagt, die meisten verrückten Sachen oder lustigen Sachen oder schönen Sachen, das war dann tatsächlich so ein Praktikum. Aber wenn man so allgemein gesagt, wenn man an einer Sache ewig arbeitet und irgendwann hat es geklappt, wie zum Beispiel mit diesem Wegetraining. Also das war jetzt zum Beispiel auch, also das Praktikum dauerte 10 Wochen halt, wo wir mit dem Wegetraining gestartet sind. Und noch viele Hürden zu nehmen, wie zum Beispiel alleine in die BVG jetzt rein. Mhm. Zu dem Zeitpunkt halt noch. Und ein Schlüsselding war zum Beispiel, ich stand auch am Rathaus Spandau, ich glaube, ich bin abends zur Probe gefahren und sehe diesen jungen Mann dort stehen mit dem E-Rolli und wartet auf die BVG. Und ich guckte, ich kannte halt auch die Kollegen halt von der Einrichtung, wo er halt lebt und denke, gar keiner da, warum steht denn jetzt A alleine? Mhm. Und ich spreche ihn an. Wir haben uns auch, also mittlerweile wohnt er nicht mehr im Stift. Also er ist mittlerweile so selbstständig, hat eine eigene Wohnung. Ja. Und kriegt so ein bisschen Gänsehaut, weil wenn man sieht, dass man mit dem Wegetraining angefangen hat, er kannte eine Straße im Johannesstift. Mhm. Wohnt jetzt alleine, hat einen ambulanten Pflegedienst. Ja. Und an diesem Tag spreche ich ihn halt an, wo denn irgendwie Personal ist, irgendjemanden, wo er denn hin will. Und er sagte halt dann nur ganz entspannt, mach dir mal keinen Kopf, ich komme gerade vom Zoo, war im Kino. Und das ist halt so, wo du sagst, na, wie geil ist das denn?
Du hast doch die Bilder im Kopf, wie er durch den Wald kachelt wahrscheinlich, ja, gerade.
Genau.
Und auf einmal fährt er da, ist er alleine
unterwegs. Und er kam da halt alleine, also.
Ja, cool. Ich würde gerne mal so zum Thema, so allgemein, gibt es immer diese Klischees, Sozialberufe werden so schlecht bezahlt. Was sagst du dazu? Eher ja, eher nein, stimmt es oder stimmt es nicht? Gerade so jetzt hier so als ZEP, kann man gut von leben oder?
Soziale Berufe werden, glaube ich, ja, das wird rausgeschnitten.
Wenn du nein sagst, dann schneide ich es raus.
Es ist verrückt. Also ich glaube, es kommt auch auf den Träger an. Ja. Ich sag mal so, ich kann mich nicht beschweren. Und das Verrückte damals zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte diese Meisterstelle in der Industrie und es braucht ja keiner wissen, was man verdient jetzt, ja. Aber wenn dann auch
schreiben Leute... Schreiben wir alles auf unserer Website.
Man kann das ja im Internet nach Tarifbereichen googeln. dass Leute das zum Beispiel damals nicht verstanden haben. Wieso machst du jetzt, bist du bescheuert, du hast da eine Meisterstelle und hier und da und jetzt machst du da mit den Behinderten und so, also viel aus meiner Familie so, mega abwertend. Mhm. Ja, gar keine Ahnung von dem Beruf, ja, aber erstmal alles abwertend, nur Behinderte, so, ja. Mhm. Und die Leute, die wussten zum Beispiel auch nicht, was ich denn da überhaupt als Meister verdiene. Und ich sag euch jetzt so, wie es ist, als ich dann fester Hepp war, ja, waren es netto 100 Euro Unterschied. Und wo ich gesagt habe, da war ich 6 Tage die Woche, 10, 12 Stunden am Tag, bin irre geworden, habe dann irgendwann einen Burnout gehabt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und jetzt bin ich glücklich und sag dann noch, ja, ja, 100 Euro, behaltet die mal. Und das war halt so, also jeder, das ist, ich meine, kommt auch auf die Ansprüche der jeweiligen Person an. Ne? Und wo ich halt sag, für mich, bei mir ist Geld nicht alles. Ja, wenn ich zur Arbeit komme, und oder auch von der Arbeit gehe und weiß, ihr habt einen guten Job gemacht und ihr beispielsweise auf der Wohngruppe, allen geht's gut, sind glücklich und das eine Lachen. Das reicht mir. Ja, das ist so. Aber ich bin da halt auch so der Typ für. Ja,
ja, aber es ist schon krass. Es gibt immer diese Vorurteile von wegen, dass so schlecht bezahlt wird im sozialen Bereich, aber wie du schon sagst, ist bestimmt trägerabhängig, ja. Aber
es gibt aber auch, glaube ich, falsche Vorurteile Richtung. Wenn die jetzt sagen, okay, du bist doch Meister, den Beruf kennst du ja wahrscheinlich auch nicht wirklich und wissen nicht, wie viel du da arbeitest, was das für Umstände sind, was du da genau machst und was das mit dir als Person angeht macht. Das genau. Ist dann nur dieses, ach, der ist Meister dabei, so und so, alles klar, abgehakt, ist super.
Genau, und wahrscheinlich hat er 5.000 netto, was totaler Nonsens ist. Ja? Also ich meine, in der chemischen Industrie hast du auch einen normalen Tarifvertrag. Ja, und
das ist ein Beruf in Zukunft.
Auf jeden Fall. Also ich meine, siehst du in den Stellenausschreibungen, die wir vorhin schon gesagt haben, Jobs wie Sand am Meer. Ne? Also jetzt kannst du wirklich viele machen. Kannst du auch in so vielen Bereichen arbeiten. Das ist ja das abgefahren. Ne? Also überall.
Das sagte ich ja vorhin schon. Viele, glaube ich, die haben auch immer, oder dieses Vorurteil, oder ja, scheiß Schichtdienst und so, das ist ja auch totaler Quatsch. Mhm. Wenn ich mir angucke, wie viele Werkstätten es gibt, da ist ja auch noch ganz normaler Tagdienst und freitags um eins macht jeder seins. Mhm. Habe ich ja selber halt auch ein Jahr gemacht oder.
Ja. Oder Integrationskita. Da fängst du auch morgens an und gehst nachmittags an.
Genau, das ist halt auch so, man muss ja keinen Schichtdienst machen. Mhm. Ja.
Kann man als Schulbegleiter arbeiten?
Mhm. Ja. Kannst du auch.
Kannst du alles mitmachen, oder? Wieso bin ich nicht happy geworden?
Ja, das Einzige, was ich halt immer so ein bisschen komisch finde, halt auch, in unserem Bereich darf zum Beispiel der Altenpfleger wird normal als Fachkraft bezahlt. Wenn ich als HEP aber zum Beispiel in der Altenpflege arbeite, werde ich als Hilfskraft bezahlt.
Ja, wirklich.
Ja. Und da sind halt, wo ich mich auch mit Altenpflegern unterhalten habe, wie gesagt, wäre zum Beispiel auch sowas für mich. Mhm. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin immer so neugierig und Biografiearbeit. Und gerade wenn man dann Senioren hat, ich meine, da ist halt auch mal Fettbiografie da. Ne? Mhm. Und klar, in der Altenpflege hast du halt viel mehr medizinischen Bereich, was in der HEP-Ausbildung halt auch ist. Du hast medizinisch, pädagogisch, Pflege, Psychologie, wird ja alles abgedeckt. Das finde ich zum Beispiel ungerecht, sage ich mal.
Stört dich, dass dein Beruf so breit gefächert ist, dass man es nicht auf irgendwas sozusagen festlegen kann, oder findest du es gut?
Ich finde es gut.
Ja? Das ist so, finde ich manchmal so, dass mal HEP fehlt so ein bisschen die. Na, weil so, man kann überall arbeiten, so ein bisschen die Struktur oder so, dass ich wirklich so leicht erklären kann, hier, das ist HEP, die machen genau das.
Und das ist
du brauchst ja 1000 Worte, um diesen Beruf zu erklären, weil der so unterschiedlich ist, ne? Weil du in unterschiedlichen Bereichen arbeiten kannst und entsprechend auch deine Tätigkeit immer eine andere ist.
Ja,
also in der Werkstatt arbeitest du anders als hier jetzt in der Wohngruppe oder so.
Aber genau, das finde ich halt das Schöne dran, so kann jeder seine eigenen Kompetenzen, die er halt noch hat, die jetzt auch von mir aus nichts mit dem Hemd zu tun haben, ja, die kann er dann trotzdem noch einbringen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite in der Werkstatt, keine Ahnung, es gibt auch hier eine Werkstatt, die ganz viel für IKEA machen, wo wir wieder bei IKEA in Köln wären. Und einer ist handwerklich begabt. Mhm. Und der ist HEP. Und kennt sich mit Beeinträchtigungsbildern aus. Warum soll er dann nicht in die Werkstatt gehen und sagen, ha, ich bin handwerklich begabt, habe ich kein Talent für. Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, ein Beruf, der so den ganzen Menschen anspricht. Also nicht nur eine Spezialisierung, die man jeden Tag dann 8 Stunden macht, irgendwie die Schrauben rein oder Salbe herstellen, sondern...
Ja. Sie sagt mal, diese Ganzheitlichkeit. Ne?
Abschließend noch eine wichtige Frage. Ingo, du hast von deiner Band erzählt. Komm, hau raus. Wie heißt sie?
Meine eigene Band heißt Liquid Fire und ich spiele noch bei Endless Green.
Genau. Und ich war ein bisschen gezwungen von Ingo vor 2 Wochen beim Konzert. Und war ziemlich coole Musik. Ja.
Danke.